NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages mit Christina Nagel und diesen Themen. Erleichterung in Afghanistan. Nach dem relativ friedlichen Verlauf der Präsidentschaftswahl gestern keimt Hoffnung auf, dass ein demokratischer Machtübergang möglich ist. Westliche Politiker zollen den Afghanen Respekt, zu Recht, wie auch unsere Kommentatorin meint. Die Pflegereform nimmt Gestalt an. Bundesgesundheitsminister Gröhe will mehr Pflegekräfte, mehr Entlastung für pflegende Angehörige und ein neues Pflegestufensystem. Und Industrie 4.0. Zur Stunde wird die Hannover Messe eröffnet. Das erklärte, recht ambitionierte Ziel: die vierte industrielle Revolution soll eingeläutet werden. Zunächst aber nach Ungarn, wo heute ein neues Parlament gewählt wird. Rund 8 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen 1.554 Einzelkandidaten und 18 Parteilisten. Die größten Chancen werden der Partei des rechtsnationalen Regierungschefs Orbán eingeräumt. Letzten Meinungsumfragen zufolge kann der machtbewusste Premier mit bis zu 50% der Stimmen rechnen. Aus Budapest berichtet Ralf Borchardt.
Zum ersten Mal durften Parteiaktivisten auch am Wahltag selbst noch für die Kandidaten werben, wie hier auf dem Budapester Freiheitsplatz. Es gibt auch heute noch viel Interesse an unseren Broschüren, sagt dieser Wahlhelfer der Opposition zwischen Musik und Luftballons. Ganze Familien kommen vor oder nach der Stimmabgabe. Die Wahlbeteiligung lag allerdings offenbar etwas niedriger als vor 4 Jahren. Das hilft der Regierungspartei Fidesz, sagen Wahlforscher. Ihre Anhänger gelten als besonders treu. Die Opposition hatte auf eine deutlich höhere Wahlbeteiligung und damit mehr Proteststimmen gehofft. Im Blitzlichtgewitter vor allem ungarischer Fotografen, vor Kameras und Mikrofonen nur ausgewählter Medienvertreter, hatte Regierungschef Viktor Orbán bereits am frühen Morgen seine Stimme abgegeben. Wann und wo Orbán genau abstimmt, hatte die Fidesz-Partei bis zuletzt versucht, geheim zu halten, besonders gegenüber ausländischen Medien wie der ARD, deren Berichterstattung von der Regierung als zu kritisch empfunden wird. Interviewverweigerung, keine Information, das gehört zur Fidesz-Politik. Ebenso wie eine letzte Schikane gegenüber der Opposition. Der Platz in der Budapester Innenstadt, auf dem die Linksallianz am Abend ihre Wahlparty feiern will, wurde von der Fidesz-treuen Stadtverwaltung gestern kurzerhand zur Baustelle erklärt und mit Eisengittern abgesperrt. Am Ende wurden die Barrieren dann doch wieder entfernt. In allen Umfragen vor der Wahl lag Fidesz deutlich in Führung. Die Frage ist laut Meinungsforschern nur, ob Viktor Orbán wieder eine Zweidrittelmehrheit erreicht, die weitere Verfassungsänderungen ermöglichen würde, oder ob er künftig mit absoluter Mehrheit regiert. Der Politikberater Robert Laszlo sagt: Es ist eindeutig, dass das neue Wahlsystem die jeweils größte Partei favorisiert. Wer einen kleinen Vorsprung hat, kann einen deutlich größeren Sieg einfahren. Auch die Zweidrittelmehrheit zu erreichen, ist einfacher geworden als früher. Bereits mit rund 45% der Stimmen könnte Orbáns Fidesz-Partei erneut die Zweidrittelmehrheit im Parlament erreichen. Zweite spannende Frage: Wie stark schneidet die rechtsradikale Jobbik-Partei ab, die mit offen antisemitischen und Roma-feindlichen Parolen agiert? In manchen Umfragen kam Jobbik auf gut 20%. Mit ersten aussagekräftigen Hochrechnungen wird am späten Abend gerechnet.
4 Wochen dauert die Suche nach dem verschollenen Flugzeug der Malaysia Airlines nun schon an. Und wieder einmal heißt es, dass es Grund zur Hoffnung gibt. Nach einem chinesischen hat heute auch ein australisches Schiff ein akustisches Signal empfangen. Es könnte von der Blackbox der Boeing stammen. Die Maschine mit über 230 Menschen an Bord war auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar verschwunden. Die Behörden gehen davon aus, dass das Flugzeug in den Indischen Ozean gestürzt ist. Die aufwendige Suche war bislang ergebnislos geblieben. Jetzt wird sie noch einmal intensiviert. Udo Schmidt mit den Einzelheiten.
Die Ocean Shield, das australische Suchschiff mit Ortungsgerät an Bord, das die Signale der MH370 Blackbox vielleicht auffangen könnte, sollte eigentlich zusammen mit der britischen Echo zu der Stelle im Suchgebiet, an der die Chinesen gestern etwas gehört hatten, das von dem Flugschreiber stammen könnte. Dann aber empfing die Ocean Shield ebenfalls plötzlich sogenannte Impulssignale, die von einer Blackbox stammen könnten. Der Kommandeur der Einsatzgruppe Peter Levy.
Wir haben von der Ocean Shield den Bericht bekommen, dass das Sonar an Bord etwas empfangen hat. Es ist noch zu früh, um Genaueres zu sagen. Jetzt muss es erstmal untersucht werden. Wenn es keine Bestätigung gibt, dann schicken wir die Ocean Shield in Richtung des chinesischen Patrouillenbootes. Das heißt, das Signal, das die Australier empfangen haben, kann nicht von derselben Quelle stammen wie jenes, das gestern die Chinesen hörten. Das Patrouillenboot Hashwin hatte die Signale, die von der Blackbox stammen könnten, gestern Abend aufgefangen. Diese Nachricht elektrisierte alle, die noch hoffen, das Schicksal von MH370 klären zu können. Der Koordinator der Suche, Angus Houston.
This morning we were contacted by the Chinese authorities.
Heute Morgen sind wir von den chinesischen Behörden informiert worden, dass das Patrouillenboot Hashwin gestern 90 Sekunden lang die Signale ein zweites Mal aufgefangen hat. Das ist sehr wichtig und ermutigend. Trotzdem müssen wir zurückhaltend bleiben. Die Signale, die das chinesische Suchschiff gestern aufgefangen hatte, wurden auf der Frequenz 37,5 Kilohertz empfangen, der Frequenz, auf der Flugschreiber senden. Mit welchem Gerät das mit neuester Technik ausgestattete, erst im vergangenen Jahr in Dienst gestellte chinesische Patrouillenboot Hashwin die Signale empfangen hat, ist bisher unklar. Überraschend ist, dass sie nicht aufgezeichnet wurden. Drei Besatzungsmitglieder hätten sie aber gehört, meldet China. Der britische Ozeanograph Simon Boxall äußerte die Hoffnung, dass die von China gemeldete Spur erfolgversprechend ist. Ich bin vorsichtig optimistisch. Es ist die richtige Frequenz und die richtige Region. Meine Sorge ist, dass es bisher keine Bestätigung gibt. Solche Signale werden auch von wissenschaftlichem Gerät ausgesandt. So etwas könnte jetzt empfangen worden sein. Ohne Bestätigung müssen wir sehr zurückhaltend sein. Die Zeit, die Blackbox des Fluges MH370 zu finden, läuft ab. Rein rechnerisch wird der Flugschreiber morgen aufhören zu senden. Dann dürfte die Batterie leer sein.
Erleichterung ist heute spürbar in Afghanistan, denn die Rechnung der Taliban ist nicht aufgegangen. Millionen Afghanen haben gestern bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben. Stolz berichten sie von einer Wahlbeteiligung von 58%. Wer von den 8 Kandidaten das Rennen machen wird, ist noch offen. Mit Ergebnissen wird erst in der zweiten Aprilhälfte gerechnet. Eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich. Präsident Hamid Karzai, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten durfte, sprach trotzdem schon jetzt von wichtigen Schritten in Richtung Frieden, Stabilität und Entwicklung. Lob gab es auch aus den Vereinigten Staaten. Aus Washington berichtet Sarah Kumpf.
US-Präsident Obama und Verteidigungsminister Hegel haben Afghanistan zur gelungenen Wahl gratuliert. Obama beglückwünschte vor allem die Millionen von Afghanen, die enthusiastisch an der Wahl teilgenommen hätten, weil sie der erste demokratische Übergang ist von einem gewählten Präsidenten zum nächsten, nannte Obama die Wahl historisch. Sie sei außerdem ein Meilenstein für das afghanische Volk, volle Verantwortung für ihr Land zu übernehmen, während die USA und andere Partner ihre Truppen abziehen. Verteidigungsminister Hegel lobte die offene und verantwortungsvolle Debatte zwischen den Kandidaten und gratulierte den afghanischen Sicherheitskräften, die eine sichere Wahl möglich gemacht hätten. Hegel und Obama würdigten die Arbeit der amerikanischen, afghanischen und internationalen Soldaten, die diesen Erfolg möglich gemacht hätten und dafür Opfer gebracht hätten. Die erfolgreiche Wahl würde aber vor allem zeigen, wie stark und widerstandsfähig das afghanische Volk sei. Beide betonten, die USA würden Afghanistan auch weiterhin unterstützen. Die Beziehung zwischen den USA und dem scheidenden Präsidenten Karzai hatte sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Zuletzt hatte sich Karzai geweigert, einen Vertrag zu unterschreiben, der internationale Truppen auch nach 2014 in Afghanistan duldet. Die 3 aussichtsreichsten Kandidaten hatten im Wahlkampf angekündigt, mit dem Westen zu kooperieren und den Vertrag zu unterschreiben. Bis ein endgültiger Wahlsieger feststeht, könnte es aber noch dauern. Spätestens im Frühsommer soll der neue afghanische Präsident vereidigt werden.
Bei all dem Lob trotzdem lief nicht alles glatt bei der Wahl in Afghanistan. Es gab gewaltsame Zwischenfälle, Tote, Verletzte und mehr als 160 offizielle Beschwerden. Trotzdem aber gibt die Wahl aus Sicht unserer Korrespondentin Sandra Petersmann Anlass zur Hoffnung. Denn die Afghanen hätten sich dieses Mal nicht unterkriegen lassen von nichts und niemandem.
Auf das Wahlergebnis müssen wir noch warten, aber ein Ergebnis, das steht schon fest. Die Wähler mit der blauen Tinte am rechten Zeigefinger haben es richtig vielen gezeigt. Zuallererst den Extremisten, die ihnen ihr Wahlrecht mit Gewalt entreißen wollten. Aber auch den Berufsnörglern, die Afghanistan als hoffnungslosen Fall abschreiben, ganz egal, was im Land passiert. Ich bereise Afghanistan seit vielen Jahren und auch ich sage, dass ganz viel schief läuft in diesem Land. Aber es ist eben auch nicht alles schlecht. Es gibt immer wieder Momente, die Hoffnung machen. Und dieser Wahltag, der gehört mit Sicherheit dazu. Natürlich könnte man auch hier sofort wieder sagen, das Glas, das ist fast leer. Denn ja, die Wahl war von Gewalt überschattet. Es gab Anschläge, Tote und Verletzte. Es gab Angst und aktive Wahlverhinderung durch Taliban-Kämpfer. Es gab Wahlfälschung, Wahlfälschungsversuche. Und es gab ganze Dörfer, die von der Wahl abgeschnitten waren. Die Zahlen zu den einzelnen Vorfällen werden uns erst zu einem späteren Zeitpunkt erreichen. Ich gehöre aber trotzdem zu denen, die sagen, das Glas, das ist nach so einem Wahltag sogar noch ein bisschen voller als sonst. Der umstrittene Präsident Hamid Karzai hätte sich störrisch an die Macht klammern können. Doch er hat den Weg freigemacht für einen Nachfolger. Dafür gebührt ihm Anerkennung. Welche Rolle Karzai in der Zukunft spielen wird, das wird erst die Zukunft zeigen. Berufsnörgler, die glauben es bereits jetzt 100%ig zu wissen, beziehen ihr Wissen auch aus der Kristallkugel. Doch was mich als Beobachterin vor allem beeindruckt, ist der unglaubliche Mut der Wählerinnen und Wähler. Mal ganz ehrlich, würden Sie zur Wahl gehen, wenn eine klare Todesdrohung im Raum steht? Doch was sind da allen Drohungen zum Trotz für fantastische afghanische Bilder entstanden? Frauen und Männer, die in langen Schlangen geduldig darauf warten, ihre Stimme abzugeben, trotz Regen und Kälte. Frauen und Männer, die stolz ihren Tintenfinger vorzeigen, der sie auch in den kommenden Tagen noch ganz klar als Wähler ausweisen wird, was potenziell lebensgefährlich ist. Wahllokale, denen die Stimmzettel ausgehen, weil mehr Wähler kommen als erwartet. Jetzt liegt es an den Kandidaten, den Wählerwillen zu respektieren. Es würde Afghanistan gut tun, wenn es dieses Mal keine faulen Gewinner und keine schlechten Verlierer gäbe. Neben Terror und Gewalt sind Korruption und Machtgier die größten Feinde des Staates. Wer aber nach diesem Wahltag immer noch glaubt, dass die Afghanen nur Krieg können und nichts vom Frieden verstehen, der sollte sich das Fotodossier der ermordeten Kollegin Anja Niedringhaus auf ihrer Internetseite anschauen. Anja Niedringhaus hat den Wahltag nicht mehr erlebt. Ihre beeindruckenden letzten Bilder zeigen Menschen, die kurz vor der historischen Wahl darauf brennen, die Zukunft ihres Landes mitzugestalten. Der Wahltag hätte das Dossier von Anja Niedringhaus sehr bereichert.
Sie hörten einen Kommentar von Sandra Petersmann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Große Koalition nimmt ein weiteres großes Thema in Angriff, die Pflegereform. Bundesgesundheitsminister Gröhe kündigte heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mehr Unterstützung für pflegende Angehörige und generell mehr Pflegepersonal an. Die Zeit drängt. Schon jetzt haben in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. Bis 2030 soll sich die Zahl der Pflegebedürftigen um 1 Million steigen. Carsten Schabowski mit Details zur geplanten Pflegereform.
Gründe für eine Reform der Pflegeversicherung gibt es viele. Über 1 Million Pflegebedürftige werden ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt und Demenzkranke kommen in der Pflege zu kurz, genauso wie psychisch kranke Menschen. Das muss sich ändern. Und auch diese Idee verfolgt Gesundheitsminister Gröhe, CDU, seit Wochen.
Wir wollen die 10-tägige Auszeit für pflegende Angehörige mit einer Lohnersatzleistung vergleichbar dem Kinderkrankengeld verbinde.
70% des Bruttolohns soll es bald geben. Einen Anspruch auf Lohnfortzahlung gab es bis jetzt nur, wenn es so im Arbeitsvertrag stand. Schon ab dem kommenden Jahr soll der Lohnersatz aus der gesetzlichen Pflegeversicherung Realität werden, berichtet der Spiegel. Also,
in dieser Wahlperiode wird schon eine Menge durchgesetzt werden, wo lange in der Pflege drüber geredet worden ist.
Meinte vor kurzem auch der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, NRWs Ex-Gesundheitsminister Laumann, CDU. Fragt sich nur, wer das bezahlen soll. Immerhin, mehr Geld ausgegeben werden soll auch für die häusliche Betreuung. Es soll leichter möglich sein, Senioren in Kurzzeitpflege betreuen zu lassen und unter anderem soll es auch mehr Zuschüsse für barrierefreies Wohnen geben und die Anzahl der Pflegekräfte soll rauf. Zudem soll es mehr Pflegegrade geben. Mit einer Erhöhung des Beitragssatzes will der Minister nun offenbar mehr Geld in die Pflegeversicherung bringen. Eine stufenweise Steigerung um 0,5 Prozentpunkt bedeutet 5 Milliarden Euro mehr im Jahr, sagte der CDU-Mann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Gröhe verwies auf die Notwendigkeit einer Pflegereform, weil einerseits die Zahl der Bedürftigen steige und andererseits die Zahl der jungen Menschen, die zahlen, abnehme. Möglicherweise soll das passende Gesetz schon im Mai im Kabinett liegen. Wenn sich Schwarz-Rot bis dahin in diesem Punkt wieder vertragen haben, während sich der CDU-Gesundheitsexperte Spahn in einem Zeitungsinterview nämlich für eine stärkere Belastung Kinderloser ausgesprochen hat, ist seine SPD-Kollegin Mattheis strikt dagegen. In Sachen Pflegeversicherung wäre das eine weitere Belastung Kinderloser, die so im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen war.
Industrie 4.0, das ist einer der Schlüsselbegriffe der Hannover Messe, die zur Stunde von Kanzlerin Merkel und dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte eröffnet wird. Deutschland will punkten mit einer Allianz aus Forschung, Produktion und IT. Es geht um selbstlernende Fabriken und sich wandelnde Energiesysteme. Eine Mischung, die offenbar ankommt. Rund 5000 Aussteller sind in diesem Jahr auf der Hannover Messe vertreten. Angela Hübsch.
Maschinen und Bauteile werden immer intelligenter. Sie organisieren sich selbst, reden miteinander per Mikrochip. Fertigung und Computertechnik wachsen enger zusammen. Auf der Hannover Messe zeigen zahlreiche Hersteller, was schon alles möglich ist. Die Zukunft hat begonnen, sagt Hannes Hesse, der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer.
Das Werkzeug sagt zum Beispiel zu mir, bohr mir an diese vier Ecken ein ganz bestimmtes Loch, das vielleicht auch noch konisch, also nicht gleichmäßig gezeichnet ist, und mal nur die unteren 3 Zentimeter an. Und das nächste Werkstück würde kommen und sagen, hey, das will ich nicht. Ich möchte die Löcher an einem anderen Punkt haben und genau das würde dann auch passieren.
Der Mensch wird entlastet von harter körperlicher Arbeit und stattdessen geistig mehr gefordert, so Hesse. Die automatisierte Produktion erhält und schafft Arbeitsplätze, sagt Roland Bent, Geschäftsführer bei Phoenix Contact. Sie mache den Standort Deutschland wettbewerbsfähig. Der Elektronikkonzern aus Blomberg hat daher eine Pilotanlage entwickelt, die Einzelstücke fertigen kann.
Diese Klemmleisten werden in industriellen Steuerungsschränken benutzt, um damit auch wiederum Produktionsanlagen und Maschinen zu steuern. Und jede solche Klemmleiste ist in der Regel immer ein Unikat und wird heute eben wirklich nur manuell hergestellt. Und mit dieser Maschine kann man zukünftig solche Klemmleisten automatisch bestücken, bedrucken, konfigurieren, zusammenstellen.
Und der Mensch sorgt dafür, dass die Maschine funktioniert und immer besser wird. Weiterer wichtiger Schwerpunkt der Hannover Messe sind erneuerbare Energien, elektrisch angetriebene Fahrzeuge und Maschinen, aber auch die Energieeffizienz. Die Natur ist hier mit ihren Energiespartricks zum Vorbild für moderne Maschinen geworden. Der Mannheimer Konzern ABB zeigt bei der Messe Schalter, die gleichzeitig als Energiemanager fungieren. Laut Vorstandsvorsitzendem Peter Terwisch könnten so Schwankungen ausgeglichen werden, die gerade bei der Stromerzeugung mit Wind oder Sonne immer wieder entstehen.
Wenn Sie beispielsweise die Zementindustrie nehmen, die hat große Mühlen, die relativ viel Strom verbrauchen. Wenn Sie den Betrieb dieser Mühlen eben auf Zeiten legen, in denen der Strom günstiger ist, dann sparen Sie an der Stelle einiges an Geld. Und entlasten auch noch das Stromnetz, weil sie dann eben den Strom verbrauchen, wenn er zu viel ist, statt ihn dann zu brauchen, wenn ihn alle anderen auch brauchen.
Die Ukraine kommt nicht zur Ruhe. Im Osten des Landes gab es heute erneut Proteste pro-russischer Kräfte. Die Demonstranten kritisierten lautstark den Westkurs der neuen ukrainischen Übergangsregierung. In Lugansk attackierten Vermummte die Vertretung des ukrainischen Geheimdienstes. Sie schlugen die Tür ein, warfen Ziegelsteine und Rauchbomben. Auch in Donetsk eskalierte die Situation. Bernd Muschborowska.
In der Ukraine wächst die Sorge vor einer weiteren Destabilisierung des Landes. Pro-russische Demonstranten haben heute Nachmittag ein Verwaltungsgebäude in der Stadt Donetsk nahe der Grenze zu Russland gestürmt. Medienberichten zufolge durchbrachen sie eine Absperrung, drangen in das Gebäude ein und hissten darauf eine russische Fahne. Den ganzen Tag über hatten mehrere tausend Menschen auf dem zentralen Leninplatz in Donetsk gegen die Übergangsregierung in Kiew demonstriert. Sie schwenkten russische Fahnen und trugen Transparente mit Slogans wie »Europa, Hände weg von der Ukraine«. Die Sicherheitskräfte brachten einen Wasserwerfer in Stellung. Unsere Hauptforderung ist, keinen Beitritt zur Europäischen Union, keine Annäherung an die NATO, keine Kämpfe. Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden leben. Ich sorge mich um die Zukunft unseres Landes. Ich erkenne die jetzige Regierung nicht an. Da sitzen doch wieder nur Oligarchen. Die Alten sind weg und jetzt werden neue installiert. Die Leute erkennen das wohl nicht. Ich verstehe das nicht. In diesem Land gelten keine Gesetze mehr. Deshalb bin ich hier. In der Ostukraine hatte es in den vergangenen Wochen in mehreren Städten immer wieder pro-russische Demonstrationen gegeben. Die Region ist wirtschaftlich und kulturell stark mit Russland verbunden. Die weitgehend russischsprachige Bevölkerung steht dem westlichen Kurs der neuen Regierung in Kiew skeptisch bis ablehnend gegenüber. Wir sind gegen diese Bande in Kiew. Wir sind gegen Faschismus. Wir wollen die Zollunion mit Russland, aber die Regierung in Kiew hört nicht auf uns. Und die Europäische Union auch nicht. Die sollen mal hierher kommen und hören, was wir zu sagen haben. Aber die hören nur auf die Leute in Kiew. Gestern hatte der ukrainische Geheimdienst SBU in Lugansk 15 Personen festgenommen und nach eigenen Angaben damit einen Umsturzversuch verhindert. Bei einer Großrazzia seien rund 300 Maschinenpistolen sichergestellt worden, sowie Granatwerfer, Molotow-Cocktails und andere Waffen, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax. In der ostukrainischen Stadt hatten russlandtreue Kräfte Anfang März den Gouverneur zum Rücktritt gezwungen. Es wird befürchtet, dass Russland seinen Einfluss dazu nutzt, im Osten der Ukraine Unruhe zu stiften, um dann der russischsprachigen Bevölkerung im Grenzgebiet zu Hilfe zu kommen.
Es ist schon jetzt der längste Streik in Südafrika seit dem Ende der Apartheid. Seit Ende Januar befinden sich rund 70.000 Arbeiter in Südafrikas Platinminen im Arbeitskampf. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Fronten zwischen den Gewerkschaften und den Konzernen sind verhärtet. Die Unternehmen sprechen von irreparablen wirtschaftlichen Schäden. Sie drohen mit der Schließung der Minen. Aus Südafrika berichtet Leonie March.
Der Protestmarsch in Johannesburg wirkt, als wollten sich die Platin-Kumpel Selbstmut machen. Nach fast 11 Wochen Arbeitskampf schwankt ihre Stimmung zwischen Kampfgeist, Streikmüdigkeit und Verzweiflung. Die Gewerkschaft AMCU fordert eine Verdoppelung der Einstiegslöhne in 4 Jahren auf umgerechnet rund 860 Euro im Monat. Angesichts der Gehälter der Konzernspitzen seien das Peanuts, bekräftigt AMCU-Präsident Joseph Matundra.
6,7 Millionen for one CEO that they can afford, but they cannot afford this 12,500, the peanuts. What is 12,500?
Die Gewerkschaft spricht von einer Living Wage, also einem Lohn, der zum Leben reicht. Schon einmal hat sie diese Forderung erhoben. Damals, im August 2012, wurden über 30 streikende Platinarbeiter beim sogenannten Massaker von Marikana von der Polizei erschossen. Auch aus diesem Grund scheint ein Einlenken für die Gewerkschaft unmöglich. Die 3 großen Platinkonzerne Südafrikas bezeichneten die Lohnforderung jedoch als unrealistisch. Ben Magara, Generaldirektor des Lonmin-Konzerns. Wir können uns eine solche Steigerung der Gehälter wirtschaftlich schlicht nicht leisten. Ich würde mich freuen, wenn wir stattdessen über unser Angebot von 9% mehr Gehalt verhandeln könnten. Alle bisherigen Verhandlungsrunden sind gescheitert. Beide Seiten stehen unter enormem Druck. Der Streik bremst nicht nur das ohnehin bescheidene Wirtschaftswachstum Südafrikas aus, er legt auch fast die Hälfte der weltweiten Platinproduktion lahm. Die Lagerbestände der Konzerne gehen langsam zur Neige. Allein ihre direkten Verluste belaufen sich mittlerweile auf über 800 Millionen Euro. Auf der anderen Seite wissen die Arbeiter nicht mehr, wie sie nach über 2 Monaten unbezahltem Streik ihre Familien ernähren sollen. Die Lage in den Bergbaugemeinden des südafrikanischen Platingürtels sei dramatisch, erzählt diese Frau einem Reporter des südafrikanischen Fernsehsenders ETV. Wir hätten nie gedacht, dass der Streik länger als 1 Monat dauert. Nun leiden alle darunter. Familien haben nicht genug zu essen, Geschäfte in der Gegend müssen Leute entlassen, weil die Umsätze eingebrochen sind und die Kriminalität nimmt zu. Die Gewerkschaften täten den Arbeitern mit ihrer Lohnforderung aber auch aus anderen Gründen keinen Gefallen, meint der südafrikanische Ökonom Loan Sharp.
We have a serious problem with wages rising above productivity levels.
Südafrika hat generell ein ernstes Problem mit Löhnen, die die Produktivität übersteigen. Die Lohnforderungen der Platinarbeiter sind völlig unrealistisch. Die Konzerne werden kurzfristig zwar nicht um Zugeständnisse herumkommen, aber sie werden sich mittelfristig weiter aus aus der Abhängigkeit von den Arbeitern lösen, unter anderem durch einen verstärkten Einsatz von Maschinen. Ich erwarte, dass in den nächsten Jahren rund 200.000 Arbeitsplätze in der Bergbauindustrie abgebaut werden. Der Sektor steckt schon seit einiger Zeit in der Krise.
So, yes, the mining sector is in distress from an employment point of view and it has been for a long time.
Eine Krise, in der es keine Gewinner zu geben scheint.
Nun ist es also amtlich. Der ZDF-Show-Klassiker Wetten, dass wird im Herbst eingestellt, nach fast 34 Jahren Laufzeit. 1981 ging Frank Elstner mit seiner selbst entwickelten Wettshow erstmals auf Sendung. Markus Lanz verkündete gestern Abend das Ende und überraschte damit nicht nur das Publikum, sondern auch seine Vorgänger. Olaf Brinkmann berichtet.
Dann hätte ich das Ding auch gleich selbst an die Wand fahren können, hat Thomas Gottschalk gleich nach der Sendung gestern Abend in einem Interview mit Spiegel Online gesagt. Heute nimmt er das zurück. Er habe das im ersten Schock gesagt. Weder Häme noch Besserwisserei seien jetzt gefragt. Gottschalk hat die Sendung 151 Mal moderiert. Der Erfinder von Wetten, dass, Frank Elstner, hat getwittert, das geht an die Nieren. Im Interview mit SWR 3 sagte er aber auch, dass es gut sei, der Sache den Wind aus den Segeln zu nehmen.
In den letzten Monaten wurde ja nur noch schlecht geschrieben und schlecht diskutiert über die Sendung. Man hat nicht mehr geschaut, was macht man richtig, sondern was machen die falsch. Und deswegen bin ich froh, dass da Ruhe einkehrt.
Moderator Markus Lanz hat laut ZDF-Videotext gesagt, eigentlich brauche das Fernsehen diese Show dringend. Sie sei feine Familienunterhaltung gewesen, ohne Zynismus und Sarkasmus. Aber offenbar passe sie nicht mehr so richtig in die Zeit. Das sagt auch ZDF-Programmchef Himmler. Die Sehgewohnheiten hätten sich geändert, das Format habe an Anziehungskraft verloren. Eine Fortsetzung von Wetten, dass werde es vorerst nicht geben. Aber die Rechte an der Marke will der Sender behalten und, Zitat, gegebenenfalls wieder aktivieren. Himmler sagte, das Konzept, das Frank Elstner Anfang der 80er Jahre für das ZDF erfunden habe, bleibe einzigartig. Und Elstner selbst sieht immer noch Möglichkeiten.
Ich halte das Potenzial für so, dass man es, wenn man es zeitgemäß anpasst, dass die Grundidee durchaus Überlebenschancen hat.
Twitter-Nutzer fordern jetzt, dass Thomas Gottschalk die vorletzte Sendung im November moderiert und Erfinder Frank Elstner das nach 33 Jahren vorerst allerletzte Wetten, dass im Dezember. Er aber weiß noch nicht mal, ob er überhaupt irgendwie bei dieser Sendung dabei sein kann.
Ich habe ja meistens am Samstag selber Sendung mit Menschen der Woche und ich weiß noch nicht, ob ich die aufzeichnen kann. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass mich das im Moment auch überhaupt nicht interessiert. Ich bin nämlich auf dem Weg nach Borneo, weil ich dort einen Film über Orang-Utans drehe. Und das ist noch stärker in meinem Kopf im Moment als Wetten, dass.
Und wir kommen zum Sport und starten mit den beiden Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Wie ist die erste Partie zwischen Braunschweig und Hannover ausgegangen?
Deutlich. Und zwar deutlich zugunsten des tabellenletzten Braunschweig. Die Eintracht gewann das Derby gegen Hannover 96 mit 3:0. Warum es am Ende ein so klarer Sieg wurde, begründet Braunschweigs Trainer Thorsten Lieberknecht so.
Es hängt einfach mit dieser mentalen Stärke zusammen, in Extremsituationen Unglaubliches zu leisten. Das ist Verdienst dieses Vereins einfach, weil wir ja mentale Stärke haben mussten und Extremsituationen durchgestanden haben. Und das wusste ich, dass die Jungs das mit Sicherheit heute auch machen, aber dass es natürlich so gelaufen ist, ist fantastisch.
Braunschweig bleibt zwar Tabellenschlusslicht, hat jetzt aber nur noch 2 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Zur Stunde läuft die andere Sonntagspartie. Berlin und Hoffenheim treffen darin aufeinander, machen gerade den 29. Spieltag komplett. Wo noch rund 20 Minuten auf der Uhr sind, steht es hier 1:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich Bochum mit einem 1:1 in Kaiserslautern die Abstiegszone vom Leib gehalten. VfL-Trainer Peter Neururer.
Wir haben letzte Woche einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren, hatten nicht so viel Druck wie die Lauterer eigentlich. Und von daher wäre ich von vornherein nicht mit einem Unentschieden zufrieden gewesen. Beim Ablauf dieses Spiels allerdings, Sie gesehen haben, wie viele Chancen wir haben liegen lassen. Ich sehe, was für eine Fehlpassquote wir hatten, Lautern allerdings auch. Und wenn ich sehe, was wir körperlich angebracht haben, dann muss ich sagen, am Ende war ich dann mit diesem Punkt zufrieden.
Außerdem unterlag 1860 München zu Hause mit 0:3 gegen Karlsruhe. Aue setzte sich mit 3:2 gegen Union Berlin durch.
Wechseln wir kurz noch zum Tennis. Im Davis Cup Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland ist die Entscheidung gefallen. Konnten sich die ersatzgeschwächten Deutschen gegen Favorit Frankreich durchsetzen?
Nein, konnten sie nicht. Sie hätten dafür eins von den beiden heutigen Einzeln gewinnen müssen, haben sie aber nicht. Tobias Kamke und Peter Gojovcik verloren ihre Matches jeweils glatt in 3 Sätzen. Deutschland verpasst also die Sensation, mit einem Team ohne die Topspieler wie Tommy Haas den großen Favoriten Frankreich zu schlagen, nachdem man ja am Freitag noch mit 2 Überraschungssiegen in dieses Viertelfinale gestartet war.
Und in der Formel 1 ist gerade der große Preis von Bahrain zu Ende gegangen. Wer hat gewonnen?
Lewis Hamilton hat gewonnen. Direkt hinter ihm sein Teamkollege Nico Rosberg. Doppelsieg also für Mercedes. Gut auch das Abschneiden von Nico Hülkenberg. Er ist Fünfter geworden. Der Weltmeister Sebastian Vettel ist als Sechster ins Ziel gekommen.
Das war ein Überblick über das Wichtigste vom Sport. Alexander Lorenz hat für uns die Ereignisse von heute zusammengefasst. Und das war auch das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Nagel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.